Mach mal hier kurz ein bisschen Platz für mich. Ich bin ein bisschen dicker. Justina lacht. So. Geht's euch gut? Ja, oh, war ja depressives Jahr. Ja, komm. Mir geht's euch gut, Leute. Ja, seid ihr froh, im Haus des Herrn sein zu dürfen? Ich bin so froh, dass wir Gottesdienste machen dürfen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hätte keinen Bock gehabt, nur zu streamen wieder. Ja, wohl war eigentlich auch ganz cool, oder? So, ne? So weniger Stress. Keine Gespräche führen müssen, die führe ich eh nicht, nein, Quatsch. Oh Mann, Konrad guckt zu, ich bin besser, vorsichtig. Yay, schön, dass ihr alle da seid. Ich musste gerade so schmunzeln, als der Sascha anfing zu singen, hat mein Handy direkt vibriert, da hat seine Frau direkt geschrieben und unser Pastor. Und ich dachte mir so, Konrad und ich haben ja auch mal ein Lied geleitet. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, wer dabei war. Wir haben hier Konferenz gehabt und Konrad und ich sind auf die Bühne, haben ein Lied von Godfrey Bürtel gesungen, aber ich habe vergessen, den Beamer auszumachen. Könnt den einer ausmachen, bitte? Danke. Und ich dachte mir, Sascha hätte, wenn wir das nochmal machen würden, dann müsste Sascha mit unserer Band und Sascha würde das Solo kriegen. Amen, Sascha, mein Solo-Sänger auf jeden Fall. Ja, schön. Der Konrad ist kurzfristig ein bisschen krank geworden, deswegen bin ich kurzfristig eingesprungen. Ich habe Konrad heute Morgen so geschrieben, ich habe das Gefühl, ich mache so 5 Minuten heute und dann machen wir Holy Ghost Party und so, weißt du so. Aber wir versuchen die Zeit bis einzufüllen, irgendwie füllt die Gott schon. Aber ich wollte, bevor wir anfangen, wollte ich erstmal Patrick ehren. Wo ist Patrick? Pat, P. Didi. Steh doch mal auf, Patrick ist so ein Held, oder? Patrick ist seit... Patrick ist jetzt schon seit einer Weile bei uns, hat die Christina geheiratet und ich weiß nicht, ob ihr so den Plan gesehen habt von dieser Gebetswoche und da haben sich viele eingetragen, also wirklich viele, viele haben sich eingetragen, viele auch mehrmals, viele auch echt zu verrückten Zeiten, wo ich andere Sachen zu tun habe, außer zu beten, aber es ist der Hammer. Aber ich wollte mich bei Patrick einfach nochmal ganz herzlich bedanken, stellvertretend für uns alle, für die ganze Vorbereitung, wie du den Raum dekoriert hast, wie du das gestern sauber gemacht hast, wie du alles im Blick hattest, alles koordiniert hast, also du bist ein richtiger Schatz. Und als ich heute Morgen so ein bisschen gebetet habe, hatte ich so den Eindruck, dass Gott einfach zu dir sagt, dass er dein Herz ehrt, weil du seins ehrst und dass er deine Träume ehren möchte, weil du seinen Träumen nachjagst, dass er deinen Wünschen nachgehen will, weil du seinen Wünschen nachgehst. Und ich glaube, das ist etwas, wo Gott einfach dir voll die Dankbarkeit einfach ausstrahlen möchte. Amen. Love you. Die Nami steht, unsere Tochter, die kleine Nami, steht total auf Patrick. Patrick ist ihr Lieblingsbabysitter. Der war jetzt ein paar Mal da und die läuft nur noch rum und sagt, Patrick, Patrick. Auf jeden Fall waren wir auch mit Movement wann haben wir da? Freitag, genau. Von haben wir auch gebetet und ich hatte ein paar Jugendliche gefragt, ne, ob sie ein Zeugnis geben möchten. Hat sich jetzt keiner getraut, aber wir hatten so eine herrliche Zeit. Wir haben 2 Stunden uns genommen, haben erstmal eine halbe Stunde gechillt und das Intro-Video gesehen und Fragen geklärt und sowas. Und dann sind wir so reingegangen. Wir haben 1 Stunde intensiv, glaube ich, gebetet mit Lobpreis und das war so herrlich. Da war so eine fette Gegenwart Gottes. Da war wirklich, ich habe so ein bisschen gespinkst, so, weil das macht man ja als Leiter, falls du das nicht wusstest, wir Leiter spinkst manchmal, gucken, ob du betest, ob du voll drin bist, ja, also kein Stress beim Beten, ja, wenn wir Gebetsmeetings haben, wir gucken, also ich zumindest, ja, ich gucke immer so ein bisschen, ich gucke, was du machst und hab so ein bisschen gespinkst, so ganz vorsichtig, so, dass mich auch keiner sieht, so, ne, und ich war so berührt von dem, was ich da gesehen habe. Da waren Jugendliche auf den Knien, am Weinen, am Prophezeien, da liefen die, hier da die Tränen, da war jemand voll am Anbeten, da war so eine Herrlichkeit, so eine Gegenwart Gottes, ich war so begeistert von unseren Jugendlichen. Da war so eine herrliche Atmosphäre, also echt verrückt. Ich hatte so den Eindruck, dass Engel da mit im Raum waren und wir haben prophetische Worte mit reingeschrieben. Also die Jugend war voll mit dabei, das hat mein Herz total berührt. Das wollte ich einfach mal so hier reinhauen. Damit die Eltern hören, ich mache was für mein Geld, ja? Okay. Gut, dann kommen wir jetzt zur Predigt. Wie gesagt, Konrad hatte mich gestern angerufen und gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und habe so Konrad einfach mal gefragt, worüber hättest du gesprochen? Und meinte, er hätte gerne über Risiko weitergesprochen. Ich so, ich habe da die letzten 2-3 Male schon drüber gesprochen.
habe gedacht, ich mache was anderes, aber ich hatte den Eindruck, doch nochmal da reinzugehen, ja, so in das Thema Risiko, ne, Konrad, ne, jubelt mir wahrscheinlich zu jetzt da hinten, mal gucken, ob ich deine Offenbarung predige, ich gucke jetzt zu Konrad in die Kamera, egal. Auf jeden Fall hat so der Heilige Geist, nachdem wir unser Telefonat beendet hatten, hatte ich so einen Eindruck, wo ich einfach heute reingehen möchte. Und möchte vorher aber noch was erzählen. Ja, wir sind ja gerade schwanger, meine Frau ein bisschen mehr als ich, aber ich begleite sie so gut ich kann in dem ganzen Prozess. Wir sind jetzt 37 plus irgendwas, also es könnte jeden Moment soweit sein. Und wer uns so ein bisschen kennt, so, ne, wir versuchen, ne, unsere Kindererziehung mit Nami ist sehr, sehr bedürfnisorientiert. Wir versuchen wirklich so auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Und sie hängt sehr, sehr doll an uns. Und wir lieben das. Mary und ich, wir lieben das lieben das, wie sie einfach ist. Und auf jeden Fall so. Abends schlafen funktioniert noch nicht so ganz gut, ja, so, sie schläft gut durch, sie schläft auch mit uns gut ein und sowas, aber so mit anderen Leuten ins Bett gehen ist manchmal noch ein bisschen schwierig, weil sie gerne am Körper dran ist bei uns Eltern, bevor sie gut und fest einschläft, und wir probieren das gerade mit meinen Eltern, wir hatten die jetzt zum zweiten Mal gestern da, damit Nami sich dran gewöhnt, falls die Geburt losgeht, ne, dass sie die Kleine ins Bett kriegen und nicht, dass sie die Nacht durchmachen muss mit Red Bull und sowas, ja, so Netflix, Red Bull, ne, kriegt man jede Zucker, da hält man jedes Kind wach, richtig? Auf jeden Fall waren wir dann draußen, wir sind dann in die Gemeinde gekommen, haben hier noch ein bisschen gebetet, mit Patrick, Christina, Dorothea ein bisschen den Raum vorbereitet gestern Abend noch, und haben uns dann ins Bett gesetzt und haben angefangen, ins Auto gesetzt und haben angefangen, Buch zu lesen, ja, über natürliche Geburt, wie man schmerzfrei Kinder zur Welt bringt, ist voll wichtig, ne, so auch für mich. So, ich sage immer zum Spaß, die letzte Geburt war anstrengender für mich als für Mary wahrscheinlich. Ja, sie hat sich so in meine Schultern gekrallt. Ja, alles offen und alles wund. Ich sage immer zum Spaß, ey, das war nichts im Vergleich zu den Geburtsschmerzen, die sie hatte. Ja, auf jeden Fall waren wir dieses Buch am Lesen. Ich lese aus dem ersten Kapitel, da war Mary beim zweiten Kapitel dran. Und irgendwann klingelt so unser Handy. Und meine Eltern schreiben so, es funktioniert nicht. Nami ruft die ganze Zeit nach Papa, ja. Und ich dachte mir so, wow, das ist neu. Weil normal will sie immer zu Mama, ja. Immer total Mama fixiert, die Kleine, ja. So, Mama sind immer die größten Helden, so habe ich das Gefühl in den Augen der Kinder. Aber auf jeden Fall wollte sie zu Papa. Meine Eltern meinten, ja, vielleicht kommst du jetzt langsam hoch. Es geht nicht. Sie schläft einfach nicht ein, ist total unruhig. Und dann bin ich hochgekommen. Sie saß in der Küche mit meinen Eltern. Ich habe die Tür aufgeschlossen. Sobald sie das gehört hat, fing sie total an zu weinen, also wirklich so, es platzte aus ihr heraus, sie fing total an zu weinen, so aus dem Nichts, sie hatte vorher eine echt gute Zeit und war am Weinen, hat sich an mich gekrallt, ne? Ich habe sie dann genommen, bin dann mit ihr ins Schlafzimmer, habe gefragt, was ist los und sowas, und irgendwann ist sie eingeschlafen, und als ich dann so saß noch im Bett und sie in meinem Arm gehalten hatte, hatte ich so den Eindruck, dass der Heilige Geist zu mir sagt, genauso bin ich. Genauso bin ich, weißt du, es heißt ja in der Schrift, von ihm geht jede Vaterschaft aus, Epheser 3, Vers irgendwas, richtig? Er ist ein Vater, richtig? Genauso wie ich mich um Nami gekümmert habe, genauso kümmert er sich um uns und noch weit besser, weil jede Vaterschaft, die wir auf Erden finden, ist nur ein Schatten von dem, wie er als Vater ist, ja? Du kannst dir den perfektesten Vater auf dem Planeten Erde raussuchen, weißt du, den allertollsten Vater, den großzügigsten Vater, den schönsten Vater, den stärksten Vater, den coolsten Vater, den sportlichsten Vater, der barmherzigste, liebevollste Vater. Es ist alles nur ein Schatten, ein Hauch, ein kleiner Glanz von dem, wie er eigentlich ist. Und das hat mich so berührt, als ich so Nami in meinem Arm gehalten habe und der Heilige Geist zu mir gesagt hat, genau so bin ich. Hat mir so mein Herz berührt, mir schossen direkt die Tränen in die Augen. Und ich habe das nochmal so ganz neu für mich persönlich, es war nicht eine frische Offenbarung, aber da war nochmal dieser Rema-Moment mit Gott. Er ist ein guter Vater, er ist ein Vater, der seine Kinder liebt, ja, er ist präsent, er ist immer da in unserem Schmerz, in unserem Leid, in unseren Schwierigkeiten, in unseren Konflikten, er ist immer da für uns, ja. Und da fragt sich der ein oder andere, was hat das mit Risiko zu tun? Da komme ich gleich noch rein. Ja, warte, bleib ein bisschen dran. Ja, ich lege ein Fundament zu dem, wo wir gleich hinkommen möchten. Ja, er ist immer da. Und ich musste so heute Morgen Dann ist Nami eingeschlafen, ja. Bei uns hat die Nacht schon sehr früh geendet, ja. Meine Eltern haben sich dann mit ihr ins Bett gelegt und um 4:30 war Nami wieder bei uns und seit 6:30 bin ich wach. Und Gott sei Dank gibt's Tagescreme, ja, so Feuchtigkeitspflegecreme, so. Das lässt einen frischer aussehen, als man eigentlich ist. Frauen haben ja Make-up, wir Männer, wir müssen uns mit anderen Sachen begnügen. Aber egal. als ich mich dann heute Morgen noch ein bisschen im Gebet war und mich vorbereitet habe, ist mir so diese Bibelstelle in den Kopf geballert, ne, wo es heißt, wenn ihr, ne, Jesus spricht mit den Pharisäern und mit den damaligen Israeliten und sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr unser Vater im Himmel, ja, unser Vater im Himmel ist absolut gut, ja, und ich finde es so spannend, dass Jesus sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, ja, aber es ist deine alte Identität, in Jesus, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, bist du nicht mehr böse, ja, da hat sich das ein bisschen geändert, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr euer Vater im Himmel, ja, Gott kennt unsere Bedürfnisse, Gott weiß, was wir brauchen in gewissen Situationen und will in diesen Situationen als ein Vater hineinwirken und uns die Dinge geben, die gut für uns sind, die wir brauchen, die uns stärken, die auferbauen und ermutigend für uns sind. Und jetzt kommt so der Geist der Religion hinein, ja, ich wollte so ein bisschen so über so dieses religiöse Denken noch kurz sprechen, ja, was macht die Bibel, was macht die Bibel, was macht der religiöse Geist? Der religiöse Geist nimmt diese Stelle, wenn ihr, die ihr böse seid, und projiziert sie auf Gott, ja, so, ne, ich bin ja viel unterwegs, bin viel im Gespräch mit Menschen und ich erlebe immer wieder Leute, die ein furchtbares Gottesbild haben, die absolut terrorisiert werden von Gott, wenn sie über Gott nachdenken, dass ihre Knie anfangen zu zittern und zu schlackern und so eine Panik vor Gott haben, ja, ich weiß nicht, ob du das vielleicht selbst schon mal in deinem Leben erlebt hattest, ob das so ein bisschen deine eigene Biografie auch ist, aber es gibt so viele Leute, die durch den Geist der Religion geknechtet sind unter ein terrorisierendes Gottesbild, nicht über einen Vater, der ihr Gottesbild ist nicht unbedingt Vater, sondern Tyrann. Es ist ein böser Gott, der darauf aus ist, seine Kinder zu bestrafen. Und ich dachte mir so, das ist so krass, ja, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ja, weißt du, ich meine, Vater hat immer was mit Beziehung zu tun, ja. Vater hat immer was mit Beziehung zu tun. Vater ist für mich persönlich absolut positiv. Vielleicht für dich nicht, vielleicht bist du da anders geprägt worden, aber wenn wir uns das Bild des Vaters in der Schrift angucken, dann ist dieser Vater durch und durch positiv. Er ist ein liebevoller Gott. Das heißt über Gott, ne, dass er gut ist und nur Gutes tut. Ja, Jesus ist das perfekte Abbild Gottes, Hebräer 1,3. Jesus ging umher, Apostelgeschichte 10,38 und tat nur Gutes. Jesus hat nie Leute krank gemacht. Jesus hat nie wild auf Leute eingeschlagen. Jesus hat nie Leute irgendwie blamiert, bloßgestellt, bestraft, ja, irgendwie auf eine komische Art und Weise erzogen. Das hat Jesus nicht gemacht. Und genauso ist unser Vater im Himmel. Ja, das ist Jesus offenbart, wie Gott als Vater ausschaut. Und wenn du dir Jesus' Leben anschaust, dann erkennst du eine Sache. Jesus hat immer von Gott als dem Vater gesprochen. Ja, es gibt nur eine Bibelstelle, wo Jesus Gott nicht als Vater anspricht, und zwar als er zur Sünde wurde, als er am Kreuz hing, das Wesen von Sünde auf sich nahm, unsere Fehler, unsere Sünden zu dem wurde, wer wir sind. An dieser Stelle fängt er auf einmal an zu sagen, mein Gott. Aber vorher war es immer Vater, vorher war es immer mein liebevoller Vater, mein Papa, mein Vater im Himmel. Und das ist etwas, wo Religion ansetzt, was Religion versucht zu tun. Es versucht, die Identität des Vaters zu ersetzen mit anderen Dingen. Weißt du, der Geist der Religion versucht immer aus Beziehung herauszunehmen, immer dich aus einer intimen Liebesbeziehung mit dem Vater rauszunehmen und fängt an, den Begriff Vater mit anderen Dingen zu ersetzen, ja? Und der religiöse Geist ist ziemlich kreativ dabei und nimmt sogar Worte, die wir hier in der Bibel finden, um uns zu tyrannisieren, ja? Und ich denke, wenn ich so ein bisschen über uns Christen nachdenke und so ein bisschen theologisch, dogmatisch so auf die Christenheit schaue, dann gibt es einen Begriff, den wir Christen geschafft haben, an erste Stelle zu setzen. Ja, und da kommen dann die schlackernden Knie und der Stress und die Panik, und das ist der Begriff, Gott ist ein Richter. Gott ist ein Richter, weißt du? Es gibt so viele Christen, vor allem wenn du dir das so eschatologisch, also endzeitmäßig anschaust, da gibt es so viele Leute, die fangen an, nur noch von Gott als dem Richter zu reden und nicht mehr von Gott als dem Vater. Und was macht das? Es führt uns auf Distanz, weil ich habe Kontakt zu meinem Vater, aber ich habe nichts Kontakt zu einem Richter. Weißt du, ich hatte am Anfang des Jahres, als ich dienstlich unterwegs war, einen Autounfall. In 2 Wochen ist die Prozessverhandlung. Wer ist schuldig? Ja, das wurde dann so aufgeteilt und die Gegenseite ist nicht zufrieden, wie es prozentual aufgeteilt worden ist. Und ich muss noch nicht mal dahin gehen. Das klärt alles mein Anwalt. Ja, voll cool. Ich muss da nicht hingehen, kriege irgendwann einen Brief. Und ich dachte mir so, selbst wenn ich hingehen würde, hätte ich keinen Kontakt zu dem Richter. Richtig? Ich habe keine Beziehung zu dem Richter. Und das ist etwas, was der religiöse Geist versucht, weißt du, versucht Richter als erste Identität Gottes zu nehmen. Und was macht es mit uns? Es führt uns auf Distanz, weil Richter hat immer was mit, in unserem Verständnis, mit Strafe zu tun, richtig? Weißt du, das, was Gott eines Tages als Richter tun wird, tut er aus der Identität des Vaters heraus. Tut er aus der Identität, aus dem Wesen, aus der Substanz von Liebe, Güte, Freundlichkeit, Sanftmut heraus. Er ist nicht auf einmal ein tyrannischer Richter, der nur noch blutrünstig rote Augen hat und nur noch ein Ziel hat, dich platt zu machen. Nein, er tut es als Vater heraus. Und ich meine, wenn du dir das Thema Gericht mal theologisch anschaust, so in der Schrift, ja, es heißt Johannes, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich glaube, es ist 5, da heißt es, der Vater richtet niemanden, sondern der Vater hat das Gericht seinem Sohn anvertraut. Jesus ging nicht umher auf Erden und hat ständig gerichtet. Jesus kam, um zu finden, was verloren war. Und wenn du weiter drüber nachdenkst, ja, es gibt diese Bibelstellen mit, wir werden alle vor dem Richterstuhl Christi sitzen und sowas. Aber was wir machen ist, wir nehmen Richter als erste Identität von Jesus. Aber es ist nicht seine erste Identität. Seine erste Identität ist unser Ehemann. Ist unser Liebhaber, unser Bräutigam, unser Freund, unser großer Bruder, mit dem wir eins sind. Wir sind eins mit dem. Wenn du vor dem Richterstuhl Christi stehen wirst und er dich richten wird in Form von Strafe, weißt du, was passiert? Er redet in dem Moment auch gleichzeitig gegen sich selbst, weil du bist eins mit ihm. Schon mal darüber nachgedacht? Jedes Wort, was Jesus eines Tages gegen dich sprechen wird, spricht er gleichzeitig gegen sich, weil du bist eins mit ihm. Weißt du, ich habe vor ein paar Wochen so ein Zitat von einem Theologen aus dem, keine Ahnung, 16. Jahrhundert gelesen. Das hat mich geflasht. Ja, der hat so eine richtig alte Sprache benutzt. Und ich paraphrasiere das mal in meinen Worten. Und zwar hat er gesagt, ja, wenn du vor dem Gerichtsbalken erscheinen würdest und dein Ehemann würde dort stehen, du würdest keine Angst haben am Gerichtsbalken. Richtig? Ich meine, eine gesunde Ehe, da hat die Ehefrau in der Regel keine Angst vor dem Ehemann. Ja? Und wenn das so ist, dann ist da was schief und muss gesund werden, sowohl in dem Mann als auch in der Frau. Wir haben keine Angst vor Jesus, wir haben keine Angst vor Gott. Er ist nicht in erster Form Richter, sondern Vater. Jesus ist nicht in erster Stelle Ankläger, sondern Liebhaber. Und alles, was er daraus, alles, was wir erleben werden, irgendwann in der Zukunft, wenn wir vor ihm stehen, würde er aus dieser Substanz, aus diesem Wesen heraus machen. Und Religion versucht, genau diese Begriffe immer an erste Stelle zu setzen. Er ist ein Richter, er ist ein Ankläger. Ja, das ist er, aber er ist in erster Form, in erster Linie ist er ein Vater. Das, was er tun wird, wird er aus dem Wesen von Liebe, Güte, Freundlichkeit machen. Das ist seine Substanz. Und wenn wir verstehen, dass er kein Richter in unserem Leben ist, weißt du, Jesus richtet dich nicht. Weißt du, ich habe letztens eine Predigt von Reinhard Hürtler gehört. So, ich weiß, das gibt einige Leute hier im Haus, die lieben den. Ich habe mir meine erste Predigt von ihm angehört letztens. Und er hat eine Sache gesagt, die habe ich so noch nie schon gehört, aber noch nicht so artikuliert. Ich fand die Art und Weise, wie er es artikuliert hat, fand ich gewaltig. Und zwar hat er gesagt, weißt du, wenn Gott dich strafen würde, dann wäre er ungerecht. Weil er hat die Strafe schon auf seinen Sohn gelegt. Und wenn er dich strafen würde, dann würde er 2 Leute für dasselbe Vergehen bestrafen. Obwohl die Strafe auf Jesus lag. Ich war fasziniert von diesem Gedanken. Er wäre ungerecht. Er ist ein guter Vater. Er liebt uns. Er ist immer für uns. Er ist mit uns in unseren Schwierigkeiten, in unseren Herausforderungen, aber auch in unseren Siegen und in allem. Er ist immer für uns. Gott ist immer für dich in jeder deiner Lebenssituation. Und warum habe ich das mit dem Vater so betont? Weil dein Vater im Himmel ist für dich. Weißt du, wenn ich Probleme hätte, ich wüsste, ich könnte bei meinen Eltern zu Hause anrufen. Das ist eine der wenigen Nummern, die ich auswendig kann. Ja, falls ich Probleme habe, rufe ich zu Hause an und ich habe direkt einen Retter in der Not. Ja, einen irdischen Retter in der Not. Ja, ich habe natürlich immer Jesus, aber es ist wichtig, die Nummer von den Eltern auswendig zu können. Papa, ich brauche Geld. Papa, hol mich mal schnell ab. Papa, ich bin liegen geblieben. Kannst du mir helfen? Papa, kannst du mir helfen, Winterreifen drauf zu tun? Weißt du, unser Gott im Himmel ist immer für uns, ist immer da für uns. Ist immer auf unserer Seite, ist nie gegen uns, ist nie gegen dich, ist immer für dich, immer auf deiner Seite. Er hat eine Entscheidung getroffen, er ist einen Bund mit seinem Sohn eingegangen und wir sind ja im Sohn, dass er immer uns treu gegenüber ist, richtig? Selbst wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Er ist diesen Bund eingegangen, er ist immer für dich, in jeder Situation, in jeder Entscheidung, die du triffst, ist dein Vater für dich. Und er steht nicht an deiner Seite mit einem strafenden, richtenden Blick, sondern er steht dort in der Rolle eines Vaters, jubelt dir zu und ist absolut auf deiner Seite. Und wenn wir das begreifen, dass Gott für uns ist, dann glaube ich, stärkt das diesen Wert der Risikobereitschaft in diesem Haus. Weil wenn Gott als Vater auf unserer Seite ist und wir ein Risiko eingehen wollen, was sollte uns daran hindern? Wenn er für dich ist und er als Vater auf deiner Seite steht, warum solltest du keine Risiken bereit sein einzugehen? Ich meine, als Petrus aus dem Boot ausgestiegen ist, da haben wir ja schon 100 Stunden Predigt jetzt darüber gehört in den letzten Wochen, da stand Jesus auf der anderen Seite und er fing an zu sinken und Jesus hatte einen Plan B, wenn das Risiko, wenn es nicht klappt, weil Petrus etwas zu lernen hat. Ja, unser Vater steht immer an unserer Seite, wenn wir Risiken eingehen, um uns zu unterstützen in dem ganzen Prozess. Auch wenn wir vielleicht nicht das Resultat davon sehen, was wir erhofft haben, er ist immer da, um dich aus deinem Schlamassel zu ziehen, aus deinem Risiko herauszuholen, wenn es schief ging. Und wenn wir verstehen, dass er für uns ist, dann mehrt das unsere Risikobereitschaft. Und lass mir mal eine Frage stellen, ja? Ich nehme mal an, jeder von uns hat einen Traum hier, ja? Gibt's jemanden, der einen Traum hat? Wir sind ja gerade alle in den Destiny Groups und wir erkunden unsere Berufung, unsere Gaben, unsere Träume, unsere Verheißung. Und das ist ein richtig cooler Prozess, oder? Also ich habe das geliebt, so ein bisschen nochmal auf eine strategische Art und Weise da reinzugehen, ja? Das mochte ich. Ja, jeder von uns hat eine Verheißung, richtig? Jeder von uns hat einen Traum. Ja, Gott hat in jeden von uns Bestimmung hineingelegt. Er hat über jeden von uns Bestimmung ausgesprochen. Ja, und nachdem ich dann gestern mit Konrad telefoniert habe, das Erste, was ich gehört habe, war, dass Gott zu mir gesagt hat, Hutan, mein Volk geht nicht in ihre Verheißung hinein aufgrund von mangelnder Risikobereitschaft. Ich lasse das mal sacken. Mein Volk geht aufgrund mangelnder Risikobereitschaft nicht in ihre Verheißung hinein. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, habe mir gedacht, okay Gott, das ist ein interessanter Gedanke, den du hast. Über den will ich mal nachdenken, über deinen Gedanken. Das ist interessant. So ein bisschen drüber nachgedacht und dachte mir so, boah, das stimmt. Wenn Gott etwas zu dir sagt und du kommst zu dem Entschluss, das stimmt nicht, dann hast du einen falschen Rückschluss gezogen. Ich meine, überleg mal, mir sind direkt diese Geschichten aus Ägypten, von Volk Israel, als sie in Ägypten waren, in den Kopf geballert. Ja, die waren versklavt in Ägypten, richtig? Das waren die Sklaven von Ägypten. Das waren damals 2 Millionen Menschen, Sklaven von Ägypten. Gott begegnet Mose. Mose haut ab, da begegnet er ihm wieder mit dem Feuer. Da begegnet er ihm zum ersten Mal im Dornbusch und dann geht Mose zurück und Gott sagt, hey, du machst einfach mal 10 Plagen. Ja, ich habe eine Idee, wir machen mal 10 krasse Wunder. Und jetzt stell dir mal Mose vor, ja, der noch nie von irgendwelchen Wundern gehört hat. Ja, ich meine, bis zu dem Zeitpunkt gab es ja sehr, sehr wenige Wunder eigentlich so. Ne? Ich meine, müsste mal gucken, ob überhaupt vorher was Übernatürliches auf Planeten Erde geschehen ist. Ich weiß es nicht, außer Gott sprach und es war so. Ne? Aber so, ich glaube, so im Kontext, so mit Menschen Zusammenarbeit, steinigt mich nicht, ich weiß es nicht, müsste ich mal ganz ehrlich nachschauen. Aber Gott sagt zu ihm so, ne, wirf deinen Stab auf den Boden und er wird zu einer Schlange werden. Ich meine, wenn Mose das heute in der Gemeinde tun würde, würden wir alle denken, das wäre der Antichrist, oder so. Ach, deswegen kommentierst du gerade alles. Wegen Mose. Ne, ich meine, ist ja so, ne? Da verwandelt einer einen Stock in eine Schlange. Oh, ist der Antichrist. Und dann gehen wir in unsere Inner Healing Programs und wollen befreit werden. Ja, ich meine, der musste ziemlich krasse Risiken eingehen, oder? Der musste so echt verrückte Sachen machen. Erstens musste er den Pharao kontaktieren. Er hat zu sagen, hey Pharao, ich will ein Gespräch mit dir führen. Also wenn ich die Merkel versuche anzurufen, wird schwierig mit dem Termin, oder? Ja, und dann musste Mose ein Risiko nach dem anderen eingehen. Ja, okay, mit der Schlange hat nicht funktioniert, dann probieren wir mal Frösche. Okay, mit den Fröschen hat auch nicht funktioniert, dann probieren wir mal Hagel vom Himmel werfen zu lassen oder Finsternis oder was die 10 Plagen waren. Ja, so Altes Testament, so ist Gott nicht. Ja, kein Stress, muss jetzt nicht hier zittrige Knie kriegen. Er ist ein Vater, der für dich ist. Gott ist gut, ja. Wenn wir so diese ganzen Sachen da lesen, da gibt es 2 Blickwinkel, die man drauf haben könnte. Entweder, wow, Gott hat ziemlich viel Böses angestellt oder wow, Gott ist in der Lage, sein Volk zu beschützen. Ja, so change the way you think. Ja, Gott hat sein Volk beschützt, Gott hat sein Volk in Freiheit geführt. Das ist positiver als die andere Art und Weise zu denken. Aber ne, der Mose ist ein Risiko nach dem anderen eingegangen. Ja, und dann durften sie irgendwann los, raus aus Ägypten ziehen, laufen so durch die Wüste ein paar Tage lang. Was passiert? Der Pharao zieht mit seiner Armee hinter denen her. Und dann stehen sie an diesem Roten Meer, an diesem Meer und hinten ist das ägyptische Volk und die kriegen Stress. Und Gott sagt zu Mose, heb deine Hand mit dem Stab über dem Roten Meer und guck, was passiert. Und Mose denkt sich so, hast du keinen besseren Plan, Gott? Ja, musst ein verrücktes Risiko eingehen. Ja, da hinten die Ägypter, da das Meer. Und Gott sagt zu Mose, streck deinen Stab über das Meer aus. Geh ein Risiko ein. Ja, Mose wahrscheinlich so, kannst du nicht was Krasseres machen? Kannst du nicht alle auffressen kommen, den Boden aufreißen? Hat sich Mose gedacht, wie, ich soll jetzt mit dem Stab über dem Roten Meer stehen, so, was soll ich rufen, Gott? Und dann macht er das, was passiert, das Rote Meer teilt sich, richtig? Und sie gehen hindurch durch das Rote Meer und kommen irgendwann nach 40 Jahren in ihre Verheißung. Lass mich dir eins sagen, wenn du nicht bereit bist, Risiken einzugehen in deinem Leben, wage ich zu behaupten heute Morgen, dass es schwierig sein wird, in die Fülle deiner Verheißung reinzukommen. Du kannst nicht ohne Risiko in deine Verheißung kommen. Ich versuche mal herauszufinden, wo ich gerade bin. Ich habe ein paar Gedanken aufgeschrieben. Ja? Und ich wage zu behaupten, dass sie richtig Stress hatten. Ich wage zu behaupten, dass Mose echt zittrige Knie hatte. Ja, ich denke, ne, was uns so, also bei mir persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich so die Schriften aus dem Alten Testament lese, ich lese das manchmal so und ich dachte mir so, ich denke mir immer so, das sind voll die Superhelden, ja, das sind so voll die emotional abgebrühten Typen ohne Gefühlswendung, ohne Gefühlsleben, ohne Emotionen, das sind voll die Steine, habe ich so immer gedacht, ja, man liest ja so trocken durch, ja, du liest ja einfach nur durch, ne, Mose hat seinen Stab gehoben, ist zum Pharao gegangen, hat dies und jenes getan und mehr ist das ja nicht so, ne? Aber ich glaube, oder es gibt diese Bibelstelle aus Jakobus 5,17, wo es heißt, Elia, ne, da redet er von dem Propheten Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir, heißt es in der Schrift. Das heißt, Elia war ein stinknormaler Mensch mit stinknormalen Emotionen wie du und ich. Es sind keine Superhelden, die absolut abgebrüht waren. Ja, es ist nicht so ein Thor oder keine Ahnung, so ein Hulk, was nur Prügel im Kopf hat. Das waren ganz normale Menschen mit ganz normalen Emotionen. Und ich wage zu behaupten, dass die Leute im Alten Testament oft Stress hatten, ja, oft von Panik geleitet waren. Ich meine, schau dir Gideon an, ja, einer der größten Richter im Richterbuch, ja, als Gott zu ihm gesagt hat und gesagt hat, hey, ich mach die Philister platt, der hatte richtig Schiss, oder? Der war ja richtig am Zittern, ja, der wollte, oh Gott, lass mich in Ruhe, wie kannst du nur? Und da sehen wir das, dass da jemand ist mit Panik. Und ich glaube, oder ich kann mir gut vorstellen, dass Mose, als er zum Pharao ging, absolut Panik hatte. Dass die anderen Leute, die Richter und Propheten, dass sie oft mal Angst hatten. Ich meine, selbst Jesus hatte Angst, oder? Jesus hing im Garten Gethsemane und hatte Terror, war durchdrungen von Angst, war durchdrungen von Panik. Ich weiß noch, ne, was hat das mit Risiko zu tun? Ich komme jetzt zu dem Punkt. Ja, als ich das allererste Mal, ja, ich kennt ja alle so ein bisschen meine Story mit Face to Face und wie ich hier überhaupt gelandet bin, wo ich heute hier bin. So, ich war damals in einer anderen Gemeinde und Face to Face war damals eine Bibelschule, die jeden Samstag über 9 Monate ging. Und ich bin dann irgendwann in diese Jüngerschaftsschule reingekommen und irgendwann hatten wir die Aufgabe, ne, Mose erinnert sich dran, irgendwann kommen auf einmal so Aufgaben. Mose war mit mir im selben Jahr, der sah damals noch anders aus. Der hatte Haare, die waren länger als jede Frau, die hier ist, von den Haaren her, ja. Ja, richtig lange Haare. Und wir haben dann irgendwann Aufgaben bekommen, ja, das fing erstmal ganz chillig an, so hast du gedacht, boah, was für eine gemütliche Schule, so nur Bibel lesen und sowas. Und auf einmal kommen die Aufgaben, geh raus auf die Straße und heile eine Person. Ja, achte auf den Ausdruck, heile eine Person. Bete nicht für Heilung, sondern heile eine Person. Ja, das waren so dann die Aufgaben. Und ich weiß so, okay, ne, die Dinger wurden auch noch benotet. Ja, du musstest dann so ein anderthalbseitiges Ding schreiben, Report schreiben, das einschicken, dann wurde das gelesen und du hast es dann mit einer Note wiederbekommen. Ja, und ich hatte einmal eine 6, ja. Glaube ich zumindest, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht war es auch Aldrin. Bestimmt war es Aldrin. Auf jeden Fall gab es immer Noten, ja. Und ich weiß noch, als wir diese Aufgabe hatten, eine Person von Jesus zu erzählen, ich habe das noch nie alleine auf der Straße gemacht. Ich steige so in das Auto meiner Eltern, ich fahre zum Supermarkt, ich weiß gar nicht, was das war damals, irgendein Supermarkt. Und ich stehe da so und ich dachte mir so, okay, wen kann ich hier ansprechen? Und ich gucke da erstmal rum und da sehe ich auf einmal so ein etwas älteren Herr rumlaufen. Ja, der war nicht so voll alt, aber so ein bisschen älter als ich jetzt wahrscheinlich. Ja, und ich empfinde so, okay, ich muss den ansprechen. Und ich so, okay, Gott, ich traue mich nicht. Kennt das einer, ja? Gott will, dass du ein Risiko eingehst. Gott, ich traue mich nicht. Und was, aber und dann ist er in den Supermarkt reingegangen und dann kennt das wahrscheinlich alle, ja? Gott, wenn er rauskommt, dann gehe ich zu dem, ja? Gott, wenn ich dem nochmal begegne, dann spreche ich den an, ja? Und ich habe zu Gott gesagt, okay, ich habe mich jetzt nicht getraut, ich spreche den an. Ich spreche den auf jeden Fall an, wenn er wiederkommt, ja? Und ich stehe da so und fange an zu zittern, ja? Also wirklich, ich hatte richtig zittrige Knie. Ich war richtig am Shaken, aber nicht, weil es so kalt war, weil es war warm, ja? Aber ich hatte auch kein Fieber, kein Schüttelfrost, Corona gab es damals noch nicht, preis den Herrn, war alles noch pre-Corona und ich habe gezittert. Und dann kommt dieser Mann irgendwann raus und ich bin am Zittern und mein Herz ballert in meinem Brustkorb. Ich habe wahrscheinlich mehrere hundert Kalorien verbrannt. Ja, ich hätte wahrscheinlich Proteinshakes danach nehmen müssen. So wie mein Körper am Arbeiten war, wäre der Bizeps wahrscheinlich schneller gewachsen. Ja, auf jeden Fall kommt der Typ raus. Ich so, habe mich überwunden und habe ihn angesprochen. Es war ein Gespräch von 2 Minuten. Und ich habe wahrscheinlich 10 Minuten gezittert vorher. Ja, für 2 Minuten habe ich 10 Minuten gezittert. Und warum erzähle ich das? Und zwar habe ich mir gedacht, oder mir ist auf einmal dieser Gedanke gestern gekommen, als ich so über das Thema nachgedacht habe. Angst ist meist die erste Reaktion, wenn Gott uns herausfordert, etwas zu wagen. Angst ist meistens die erste Reaktion, wenn Gott etwas will von dir, was aus deiner Bequemlichkeitszone herausgeht. Und Angst hindert uns oft, dieses Risiko einzugehen. Aber ich will etwas heute hier teilen. Angst ist nicht das Finale, ist nicht die finale Emotion, sondern Freude. Weil als ich im Gespräch mit dem Mann fertig war, ich habe mich so gefreut. Ich war so voller Freude. Vorher hatte ich Angst und ich habe einen Glaubensschritt gewagt, habe mit ihm gesprochen, war nur 2 Minuten, noch nicht mal was passiert, noch nicht mal mit dem Gebet geendet. Aber Freude war meine finale Emotion. Angst ist meist die erste Emotion auf Risiko, aber nicht die finale. Dieser Platz gehört Freude. Ich meine, das sehen wir doch in der Schrift Hebräer. Weswegen erduldete Jesus das Risiko des Kreuzes? Wegen der vor ihm liegenden Freude. Wegen der vor ihm liegenden Freude erduldete er das Risiko. Er ließ sich nicht von Angst zurückhalten. Jesus hatte Panik. Lass mich dir eins sagen, Freude wartet im Land der Verheißung auf dich. Ich meine, ich finde dieses Bild, es hat sich irgendwie so komisch in mein Gehirn geballert, seitdem ich das damals im Sonntagsgottesdienst gehört habe. Das Land von Milch und Honig. Ich habe das nie gecheckt, was das sein soll. Ich dachte immer so als Kind irgendwie, da fließen dann Flüsse voller Milch oder sowas. Keine Ahnung, ja? Du hörst ein Land voller Milch und Honig. Als Kind hast du dann Fantasien, ja? Warum hat Gott das so bezeichnet? Weil es ein Land der Freude ist. Es ist ein Land, wo keine Arbeit ist. Wo das Land der Verheißung ist ein Land der Freude. Es ist ein Land des Friedens. Es ist ein Land der Herrlichkeit. Und oft hindert uns Stress, in dieses Land hineinzugehen. Ich meine, ganz ehrlich, wie oft hat Gott zu dir persönlich schon mal gesprochen? Musst du jetzt nicht reinrufen, aber wenn ich so mein Leben anschaue, Gott hat schon oft zu mir gesagt, mach das. Und ich bin brav geblieben, habe gedacht, na, besser nicht jetzt. Aber ich will dich ermutigen, wenn du das Risiko eingehst, dann wartet Freude auf der anderen Seite auf dich. Als Jesus seine Jünger, die 70, ausgeschickt hat, ja, der hat die ausgeschickt ohne Geld, ohne Brot, ohne Kleidung, ohne zweites Paar Schuhe und Klamotten, hat er sie ausgeschickt und hat gesagt, geht und predigt. Der hat sie auf einen Risikotrip geschickt. Ja, das haben wir damals auch im Rahmen der Bibelschule gemacht. Wir sind am Wochenende, nein, eigentlich nur eine Übernachtung. Also 2 Tage sind wir ohne Geld, ohne Essen raus, haben nur Zugticket gezogen, damit wir an verschiedene Orte in Deutschland kommen und sind bis in den Pott gefahren. Ein Team damals bis wohin sind die gefahren? Irgendwo in der Mitte von Deutschland irgendwas. Und haben so im Glauben, haben wir so Dinge gewagt. Ja, im Hotel schlafen, Essen bekommen und haben alles erlebt. Ich habe mit Konrad den ersten Trip, den ich gemacht habe, wir haben in einem Hotel in Koblenz geschlafen. Richtig cool. Wir haben Essen bekommen ohne Ende. Wir haben gesehen, wie viele Leute gesund geworden sind, über viele Leute prophezeit. Und Jesus schickt seine Jünger auf so einen Risikotrip. Ohne Geld, ohne Plan A, ohne Plan, hat er gar keinen Plan, ohne Plan B, ohne Plan A. Einfach geht und macht. Und dann kommen sie wieder, 2 Kapitel weiter. Und wie heißt es? Was steht dort? Die Jünger waren außer sich vor Freude. Sie waren außer sich vor Freude. Die waren am Jubeln, am Ausrasten. Und Jesus, boah, wenn du wüsstest, was wir erlebt haben. Die Dämonen sind uns untertan. Die Kranken sind gesund geworden. Leute haben sich bekehrt. Wir haben die krassesten Dinge erlebt. Und waren außer sich vor Freude. Freude ist das Resultat von Risikobereitschaft. Weißt du, wenn du von oben auf die Schrift schaust, dann siehst du überall Menschen, die Risiken eingegangen sind. Und es war sehr oft, dass Furcht ihre primäre Emotion war, aber es war nicht die letzte. Weißt du, ich will deinen Blick heute Morgen ein bisschen erweitern. Weißt du, wenn du gerade ein Risiko eingehen willst, ich meine, wir wollen als Gemeinde gerade ein Risiko eingehen, ja, also, ne, wir haben ja gleich ein Meeting noch um 13:30 Uhr. Aber wir wollen, ne, ich meine, du vielleicht willst du gerade ein Risiko eingehen, machen wir es mal persönlich, ja, du stehst gerade an diesem Ort, wo du die Frage stellst, soll ich eingehen oder nicht, und vielleicht ist Furcht tatsächlich das, was dich gerade am Plagen ist. Und das sehen wir, ne, das sehen wir ja in der Schrift, dass viele Leute in der Schrift genau dasselbe durchlebt haben. Aber zoom doch mal raus aus dem Ganzen, schau dir mal die Schrift von oben an. Schau mal raus aus der Szene, zoom mal raus aus der Szene, in der du dich befindest, in dem die Leute sich in der Schrift befunden haben. Was war das Happy End? Meistens ein Sieg, meistens ein Durchbruch, meistens die Verheißung. Lass nicht zu, dass deine jetzigen Emotionen dich davon abhalten, in deine Verheißung einzugehen. Und jetzt kommen wir zurück zum Vater. Ein Vater steht auf der anderen Seite. Der Vater steht neben dir, ist präsent in deiner Entscheidung. Er ist gut, er ist für dich. In deinem Risiko ist er für dich, in deiner Emotion, in deinen Zweifeln ist er für dich. Und will dich unterstützen, in deine Verheißung zu kommen. Er will da mit dir gemeinsam durchgehen. Wir wollen da gemeinsam mit dir durchgehen. Weißt du, als das Volk Israel, ne, die sind ja dann raus aus Ägypten und 40 Jahre lang in der Wüste. Was für eine Zeitverschwendung, oder? 40 Jahre in der Wüste. Mit 40 Jahren, ich meine, überleg mal, ich bin jetzt 30 geworden. Ich weiß, dass einige unter uns 40 sind. Überleg mal, du bist dein ganzes Leben als 40-Jähriger hast du in der Wüste verbracht. Ja, was für ein trauriges Dasein. Aber die waren 40 Jahre lang in der Wüste und haben 40 Jahre lang, was haben die erlebt in der Wüste? Absolut verrückte Dinge, oder? Die haben erlebt, wie sie versorgt worden sind, wie Brot vom Himmel fiel, wie Wasser aus dem Felsen kam. Sie haben erlebt, wie ganze Nationen vor ihnen auf die Knie gegangen sind, wie sie das Land eingenommen haben. Sie haben letztendlich erlebt, wie sie in die Fülle ihrer Bestimmung gekommen sind. Und wie war ihre Haltung immer? War nicht immer positiv. Das waren nicht so voll die super Leute. Die haben zeitweise gezweifelt, richtig? Die haben gemeckert und gemurrt. Die haben Probleme gemacht, die haben Stress gemacht, die haben rebelliert in dem Ganzen und haben ziemlich viel Mist gebaut. Aber am Ende waren sie trotzdem in der Fülle ihrer Bestimmung. Nicht alle, weil viele sind verstorben in der Wüste nach 40 Jahren, aber viele sind reingekommen. Als ich mal darüber nachgedacht habe, ist mir auf einmal so ein Gedanke so groß in meinem Herz geworden. Weißt du, wenn das Meckern und das Murren der Israeliten so viel Herrlichkeit freigesetzt hat, Manna, Versorgung, Wasser, Fleisch. Wie viel mehr setzt im neuen Bund unsere Anbetung und Dankbarkeit frei? Das ist gut, ne? Das ist von mir. Ja, wenn das Volk Israel so viel Probleme haben die gemacht, so viel rebelliert, so viel Terror gemacht, gegen Gott rebelliert und sie haben so viel Herrlichkeit erlebt im alten Bund, so viel Versorgung erlebt, wie viel mehr wir, wenn wir uns als seine Kinder voll mit Dankbarkeit und Anbetung auf ihn ausrichten. Wie heißt es über Gott? Er ist ein Belohner Gott, Hebräer 11, 6, richtig? Wer sich Gott nahen muss, glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Lass mich dir eins sagen, wenn du bereit bist, Risiken einzugehen, wenn du diese Furcht überwindest, vielleicht durch diese emotionale Trockenheit hindurchgehst, dann kommst du irgendwann in die Fülle deiner Verheißung rein und Freude wird das die Endemotion deines Herzens sein, nicht Furcht. Wir sind auch gleich fertig, wir haben noch 9 Minuten. Ich habe noch 2 Zitate und eine Story. Ja, ich habe 2 Zitate und eine Story, wir haben es geschafft. Ja. Ich meine, kommen wir mal zu Abraham, switchen wir mal das Thema jetzt mal bei Abraham, nicht mehr bei Mose. Sorry, Mose. Ja. Gott hat zu Abraham gesagt, du wirst viele Kinder haben. Ne? Und der Typ war 90 und er hat sich seine Hose angeguckt und wusste, da passiert nichts mehr. Da gab es damals keine rosa Pillen, ja, das war... Ich glaube, die sind rosa, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat Gott ein Wunder getan und dann hat er ein Kind bekommen und dann hat er Isaac bekommen, richtig? Und irgendwann erscheint Gott dem Abraham und sagt, ey, es ist Zeit, Isaac zu schlachten, ja? Zeit, Isaac mir zu bringen. Und was macht dieser verrückte Abraham? Also ich meine, das ist ja mal verrückt, ja? Stell dir vor, Gott würde dir im neuen Bund sagen, bring mir deinen Sohn als Opfergabe. Das war ein Dämon, ne? Naja, auf jeden Fall ist Abraham gehorsam. Und wenn du dir da ein paar Kommentare zu durchliest, dann gibt es Theologen, die sagen, Isaac war zu dem Zeitpunkt 14 Jahre alt. Ja, also war kein kleines Baby. Sascha guckt direkt Sieg an. Und jetzt wird's gruseliger. Ja, jetzt wird's richtig gruselig. Und dann gibt's Theologen, und ich würde mich hier eingliedern, weil das ja ein prophetisches Bild ist auf Jesus, die sagen, Isaac war 33 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Ja? Gott sagt zu Abraham, der dann vielleicht 120 zu dem Zeitpunkt war, opfer deinen 33 Jahre alten Sohn. Also wenn mein Vater jetzt 120 wäre und ich 30, der hätte keine Chance gegen mich, oder? Ich meine, und was macht Abraham? Denkt sich so, ei, ei, Chef. Und dann schnappt er sich seinen Sohn und dann gehen sie 2-3 Tagesreisen lang. Und dann nimmt er am Ende das Feuer, das Holz und sie gehen zu diesem Berg, wo er Isaak opfern sollte. Und egal wie alt Isaak gewesen war, ja, angenommen er war 14 oder 33, Er war in der Lage zu verstehen, was wahrscheinlich auf ihn zukommt. Ja, hat er sogar, glaube ich, die Frage gestellt, Gott, wo ist das Opferlamm? Vater, nicht Gott. Abraham, wo ist Papa? Welches Tier werden wir schlachten? Und Abraham denkt sich so, you shall see. Wirst du sehen. Und dann gehen sie so auf den Berg. Und Abraham soll seine Verheißung schlachten und ist bereit, dieses Risiko einzugehen. Ich meine, was für ein Glaubensschritt, oder? Wenn du jetzt im Kontext von Verheißung und Risiko denkst. Gott sagt zu ihm, du wirst ein Vater vieler werden. Er hat nur einen Sohn. Und den Ismael da, den er verscheucht hat, soll seine Verheißung opfern. Und er ist bereit, dieses Risiko einzugehen. Ich meine, was für ein Glaubensschritt, oder? Und dann hat er das Feuer angezündet, hat sich so seinen Sohn zusammengebunden, wahrscheinlich damit er auch bloß nicht wegläuft, egal ob er 14 oder 33 Jahre alt war, wäre schneller gewesen als Abraham mit 120. Und dann will er ihn gerade erstechen und Gott sagt, stopp, das ist mir ein Gräuel, da ist ein Lamm. Und ich finde das total gewaltig, was für ein Glaubensschritt er ist bereit einzugehen. Und ich denke, da ist etwas, was wir lernen dürfen für uns als Gemeinde. Wir dürfen lernen, kühn zu sein in dem, was wir meinen, von Gott zu hören in unserem Leben. Egal, ob das komplett konträr zu dem, wo wir hinwollen, steht oder nicht. Weil wir wollen seiner Stimme folgen. Wir wollen lernen, seiner Stimme zu folgen. Wir wollen lernen, unserem Vater zu folgen. Macht das manchmal Angst? Auf jeden Fall. Ist es das letzte Wort, die letzte Emotion? Nein. Dieser Raum gehört Freude. Es ist ein Vater, der uns leitet, richtig? Er ist ein Vater, der gut ist, der für uns ist, der liebevoll ist, der auf unserer Seite steht, der gute Gedanken über uns hat. Es ist ein Vater, dem wir folgen. Und wenn wir das begreifen, dass er kein komischer Typ ist, sondern ein Vater, dem wir folgen, dann baut das den Wert von Risikobereitschaft in unserem Leben. Davon bin ich überzeugt. Ich habe hier noch zwei Zitate, ein von Rosa Parks, eine Menschenrechtlerin damals. Zwar hat sie gesagt, ich übersetze das mal, da heißt es, ohne eine Vision, da geht das Volk zugrunde, aber ohne Kühnheit sterben Träume. Wenn du einen Traum hast und den hast du, wenn du eine Verheißung hast und die hast du, wenn du eine Bestimmung hast und die hast du, dann braucht es Kühnheit, um in die Fülle davon einzugehen. Und da darfst du felsenfest davon überzeugt sein, dass Gott auf deiner Seite steht bei deinen Glaubensschritten, bei deiner Risikobereitschaft. Und dann habe ich noch eins gefunden, das habe ich so die Tage auf Facebook gesehen, hat mich fasziniert, von Fonda Hayes, ne, die hatten wir ja bei uns, Richard und Fonda Hayes. Und zwar hat sie gesagt, der Ort deiner Träume ist der Ort deiner Arbeit. Also wenn du einen Traum hast, dann gibt es gute und richtige Entscheidungen, die du treffen darfst, um in deinen Traum hineinzukommen. Und diese Entscheidungen müssen dich oder werden dich früher oder später in Risiko führen. Und da darfst du kühn und felsenfest davon überzeugt sein, dass Gott auf deiner Seite ist. Dass er mit dir durch den Prozess geht und dass da Freude auf der anderen Seite auf dich wartet, egal wie du dich gerade fühlst. Amen. Das war's. Ihr dürft aufstehen. Ich bete kurz. Dann machen wir hier den Laden dicht. Vielleicht legst du mal deine Hand auf deinen Brustkorb. Weiß ich, wie es dir geht. Weißt du, ich will in meinem Leben, ich will, dass mein Herz immer größer ist als mein Verstand. Ich will einen großen Verstand haben, ich will viel wissen, aber ich will nie, dass mein Herz kleiner ist als mein Verstand, sondern ich will immer, dass mein Herz größer ist. Was bedeutet das? Warum sage ich das? Weißt du, wenn unser Herz größer ist als unser Verstand und Gott redet zu unserem Herzen, dann folgen wir dieser Stimme. Unser Verstand mag uns viele Dinge dann einbläuen und sagen wollen, aber wir wollen lieber dem Reden des Geistes folgen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du zu uns redest, Jesus. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Ich danke dir, dass du unser bester Freund bist, Jesus. Ich danke dir, dass du jetzt jedes falsche Gottesbild einreißt, was wir haben, Jesus, was vielleicht uns antrainiert worden ist, was wir vielleicht gedacht haben. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, wie der Papa im Himmel ist. Wir wollen den Vater im Himmel kennenlernen. Wir wollen wissen, wie du bist, Papa. Wir wollen dich kennenlernen, Jesus. Ich bete, dass du uns in der Zeit jetzt führst, über die nächsten Tage und Wochen, wo du uns einfach begegnest, in der Art und Weise, wie du wirklich bist, Jesus. Ich will dich sehen. Wir wollen dich sehen. Wir wollen dich als Vater kennenlernen, Jesus. Wir wollen dich sehen, Papa. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns in diese Begegnung mit dem Vater führst, dass du uns tiefer an dein Herz ziehst, Jesus. Und ich bete, Vater, dass du diesen Wert der Risikobereitschaft in diesem Haus immer mehrst, Jesus. Ich bete, dass du an uns arbeitest, Jesus, dass du an unseren Herzen arbeitest, Jesus. Und wir wirklich am Ende unseres Lebens darauf zurückschauen können und sagen können, boah, wir haben in unserer Verheißung gelebt, wir sind Risiken eingegangen, wir haben es gewagt, auf dem Wasser zu laufen. Und dass wir sagen können, wir haben erlebt, wie das Wasser uns getragen hat, Jesus. Wir wollen bekannt sein als eine Gemeinde, als Menschen, die auf dem Wasser laufen, Jesus. Dafür wollen wir am Ende unseres Lebens bekannt sein. Wir wollen nicht für Komfortzonensitzer bekannt sein, sondern für Leute, die bereit gewesen sind, aus dem Boot zu steigen und verrückte Dinge zu wagen. Dafür wollen wir bekannt sein als Haus, Jesus, als Gläubige, als Christen. Und ich bete, dass du uns da stärkst in diesem ganzen Wert, Herr. Ich bete, dass du uns da stärkst, Jesus. Wir sagen, wir sind davon überzeugt, dass du das Risikolevel mehren kannst in diesem Haus. Und wir beten, dass du das tust, in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank.